SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage auf SRF 2 Kultur. Und heute geht es um ein Instrument mit einer äußerst wechselvollen Geschichte. Ein Instrument, das einst von den europäischen Fürsten und Königen gespielt wird. Und das gemeinsam mit ihnen der französischen Revolution zum Opfer fällt. Die Viola da Gamba. Was ist das für ein Instrument, das mehr Saiten hat als ein Violoncello, aber keine Aufgabe im modernen Sinfonieorchester? Dass die Klänge anderer Instrumente imitieren kann, aber am liebsten mit ihresgleichen ein Ensemble bildet. Ein Instrument, für das die schwersten Stücke geschrieben wurden, das aber heute auch bei Amateuren beliebt ist. Darum geht es in der kommenden Stunde, um die Viola da Gamba. Am Mikrofon ist Jenny Berg. Frankreich um 1700. Der Hof von Louis XIV ist prunkvoll ausgestattet, in jeglicher Hinsicht. Der Sonnenkönig beschäftigt etliche erstklassige Musiker. Es gibt eine eigene Abteilung für die Musik in der Kirche, für die Oper, für das Ballett und für die Kammermusik. Und in der Kammermusik gibt es eine Hauptdarstellerin, die Viola da Gamba. Viola da Gamba. Der Name setzt sich zusammen aus den italienischen Begriffen Viola für Geige und Gamba für Bein. Im Deutschen wird das Instrument auch Gambe, Kniegeige oder Schoßgeige genannt, denn sie wird auf dem Schoß zwischen den Beinen gehalten. Louis XIV hat die besten Gambisten der Zeit an seinem Hof. Monsieur Saint-Colombe, Marin Marais und Antoine Forqueray. Sie unterrichten die Adligen bei Hofe im Gambenspiel. Vor allem aber musizieren sie zur Unterhaltung des Königs und seines Hofstaats. Und auch, um politische Gesandte zu beeindrucken. Die Virtuosität dieser Gambisten kennt keine Grenzen. Sie sind Spieler und Komponisten gleichermaßen. Und sie nehmen in ihren Werken Bezug aufeinander. Marin Marais schreibt etwa ein Tombeau auf seinen Lehrer Monsieur Saint-Colombe, eine Begräbnismusik im Stil des Verstorbenen. Hundert Jahre später finde ich dieses aristokratische Instrument in Könitz im Kanton Bern.
Könitz.
Hier können Kinder und Erwachsene lernen, Gambe zu spielen. Wo? An der örtlichen Musikschule. Aus dem Instrument des Adels ist ein Instrument für jeder Frau und jedermann geworden. Tatsächlich? Das frage ich Jane Achtmann. Sie ist Gambistin und sie unterrichtet an der Musikschule Könitz dieses Instrument, beziehungsweise diese Instrumentenfamilie. Denn sie erklärt:
Eine Gambe ist eigentlich ein Teil einer gesamten Instrumentenfamilie. So wie es die Geigenfamilie gibt, gibt es auch die Gambenfamilie. Und genau wie die Geigenfamilie aus primär drei Instrumentengrößen besteht, die wir kennen mit einer Geige, einer Bratsche und einem Cello, haben wir auch bei der Gambenfamilie erstmal drei Größen. Ein Diskantinstrument, ein Alt- oder Tenorinstrument und ein Bassinstrument.
Und dieses Bassinstrument, das ist in der Barockzeit das berühmteste unter den Familienmitgliedern. Und auch heute das geläufigste, erklärt Jane Achtmann.
Man hat schon eine gewisse Berechtigung, wenn man sagt, ich spiele Gambe. Denn im Laufe der Zeit bleibt von diesen Instrumenten nur das Bassinstrument übrig als solistisches Instrument. Und wenn jemand heute sagt, ach, ich spiele Gambe, spricht er meistens vom Bassinstrument, das er spielt.
Schauen wir uns diese Bassgambe einmal genauer an. Sie hat schmale Schultern und breite Hüften. Ihre Taille ist nicht so exzentrisch zugespitzt wie bei den Instrumenten der Geigenfamilie, sondern flach und zurückhaltend. Dafür ist das Griffbrett, also der Teil, wo die Finger die Saiten abdrücken, breiter. Und da ist noch etwas anders.
Ein anderes Merkmal, was sehr wichtig ist, aber den meisten nicht sofort auffällt, ist, dass die Gambe Bünde hat, so ähnlich wie eine Gitarre.
Diese Bünde sind der markanteste Unterschied zu den Instrumenten der Violinfamilie. Jane Achtmann erklärt, was es damit auf sich hat.
Ein Bund ist im Prinzip ein Faden, der aus Darm besteht, also getrocknetem Darm, effektiv ein tierisches Material, was um den Hals des Instrumentes gelegt wird und auf verschiedenen Tonhöhen die Töne markiert, die man dann mit den Fingern abgreifen kann.
Diese Bünde sind so etwas wie eine Landkarte auf dem Griffbrett der Gambe. Sie zeigen der Spielerin und dem Spieler, wo sie ihre Finger hinsetzen müssen, wenn sie einen bestimmten Ton spielen wollen. Das mühevolle Tonleitern üben, das man von Geigern und Cellisten kennt, diese Suche nach der richtigen Intonation, die entfällt auf der Gambe weitestgehend. Sind die Bünde einmal eingerichtet und am richtigen Ort platziert, dann muss der Spieler oder die Spielerin sie nur noch mit den Fingern treffen. Und der Bund ist auch für den typischen Gambenklang wesentlich.
Einerseits ist es so, dass wenn man den Bund gut abgreift mit dem Finger, ist der Ton klarer und deutlicher zu hören. Das klingt dann so. Fast wie eine leere Saite. Der andere Nutzen und der viel relevantere Nutzen ist, dass es uns vereinfacht, die Töne zu finden. Wir müssen nicht suchen und damit können wir auch viel einfacher Akkorde spielen. Die Gambe ist auch ein akkordisches Instrument. Zum Beispiel so. Oder auch ganz weiche Akkorde.
Und damit dieses akkordische Spiel überhaupt möglich ist, braucht die Gambe mehr Saiten als das Cello und eine andere Stimmung. Die Intervalle zwischen den Saiten sind kleiner als beim Cello. Jane Achtmann erklärt, wie eine Gambe gestimmt ist.
Also, die Gambe geht vom tiefsten Ton A in Quarten aufwärts. In der Mitte findet man eine Terz. Dann folgen wieder zwei Quarten. Das sind alle Saiten, das heißt die oberste Saite von hier bis da. Dann haben wir aber natürlich auch noch über den Bündenplatz. Das heißt, hier ist der letzte Bund, von dem ich vorher sprach. Und ganz übliches Solo-Repertoire geht bis zum C. Oder auch noch weiter, aber dann wird es langsam schon schwierig.
Mit diesen vielen Saiten und dieser Stimmung kann die Gambe im französischen Barock etliche Instrumente imitieren. Der berühmte Hofgambist Marin Marais hat mehrere Charakterstücke komponiert, die die Gambe als großen Klangimitator zeigen. Zum Beispiel die Gambe als Harfe. Oder als Gitarre. Oder als Imitation der menschlichen Stimme. Le Roi Humain von Marin Marais, dem berühmten Hofgambisten des französischen Sonnenkönigs Louis XIV. Paolo Pandolfo spielt hier auf einer siebenseitigen Bassgambe. Solch ein Instrument hat auch Jane Achtmann.
Diese Gambe hat sieben Saiten. Es ist eine französische Gambe, die relativ speziell ist. Das ist auch das Besondere, dass dieser Gambe im Laufe des 18. Jahrhunderts eine siebte Saite hinzugefügt wurde. Diese Saite ist eben deutlich tiefer als die anderen. Wir kommen eine Terz unter den tiefsten Ton des Cellos, und zwar aufs tiefe A. Ich kann das mal anspielen. Und dieser Ton wird auch wirklich viel verwendet in der französischen Solomusik, aber auch im Continuospiel. Continuospiel ist das Begleiten anderer Instrumente mit einer Basslinie.
Auch die Stücke von Marais sind mit Continuo-Begleitung geschrieben. Eine Stimme ist für die Solo-Gambe Und eine Basslinie kann von verschiedenen Instrumenten gespielt werden oder einfach auf einer zweiten Gambe. 5 Bücher mit insgesamt über 500 Stücken für Viola da Gamba gibt Marin Marais zeitlebens heraus. Sie gehören heute zu den wichtigsten Zeugnissen der Blütezeit der Viola da Gamba.
Was ganz spezifisch ist an der französischen Musik, ist einerseits die Verzierungskunst. Marin Marais gibt bereits in seinem ersten Buch zweiseitige Angaben dazu, wie verziert werden soll. Ganz verschiedene Verzierungszeichen werden für einzelne Verzierungen angegeben, sehr detailliert. Und die Stücke werden mit diesen Verzierungszeichen bestückt, aber es bleibt nicht nur bei den Verzierungszeichen. Dazu kommen Bindungen mit verschiedenen ausgeschriebenen Sechzehnteln. Es ist eine extrem detaillierte Schrift. Die Musik wird extrem verziert und es ist ganz genau gesagt, was, wann und wie. Als Beispiel für mich da die Capriccio Sonat aus seinem 4. Buch. Dort findet man innerhalb der ersten 4 Takte schon mal 2 Vibrato-Formen. Im 1. und 2. Takt hat er ein sogenanntes Finger-Vibrato. Das ist da, wo man mit dem 2. Finger ein Vibrato spielen soll. Also man tut den 2. Finger an den 1. legen und vibriert damit. Dann folgt im 3. Takt das, was wir ein klassisches Vibrato nennen würden. Also einfach ein Finger schwebt frei. Er hat dafür 2 verschiedene Zeichen und diese Vibratos hören sich durchaus verschieden an.
Die französische Gambenmusik ist aber nicht nur bekannt für ihre präzise Verzierungskunst, sondern auch für ihre programmatische Ausrichtung. Gänge durch Labyrinthe werden beschrieben und sogar medizinische Operationen.
Le tableau de l'opération de la taille. L'aspect de l'appareil.
Das eine sehr bekannte Beispiel ist das L'Opération de la Taille. Das war die musikalische Beschreibung einer Nierensteinoperation. Das war ja damals eine relativ gewagte Operation. Die Tatsache, dass wir das musikalisch umschrieben haben, heißt ganz einfach, der Patient hat überlebt. Das ist schon mal sehr beeindruckend. Nicht nur das, er hat überlebt und er hat das Ganze musikalisch dargestellt. Und er schreibt ein Stück, in dem er die verschiedenen Stufen der Operation einerseits musikalisch auskomponiert und andererseits mit Titeln versieht. Wir haben also da das ängstliche Zittern, wenn er die Operationsinstrumente sieht, aber auch den Schnitt mit einem ganz hohen Ton dargestellt und dann auch noch das Fließen des Blutes, also ganz bildhafte Darstellung.
Le tableau de l'opération de la taille. L'aspect de l'appareil. Frémissement en le voyant. « résolution pour y monter. Parvenu jusqu'au haut. Descente du dit appareil. Réflexion sérieuse. Entrelacement des soies entre les bras et les jambes. Ici se fait l'incision, introduction de la tenette. Ici l'on tire la pierre, ici l'on perd quasi la voix. Écoulement du sang. Transporte dans le lit.
Was hat dieses vielseitige Instrument, die Viola da Gamba, zum Aussterben gebracht, frage ich Jane Achtmann.
Also die Gambe ist von Anfang ihrer Geschichte her stark verknüpft mit dem Bürgertum und dem Adel. Ganz am Anfang schon wird empfohlen, ein guter Höfling soll doch Gambe spielen, weil dann hatte man eine edle Art zu sitzen, man sah gut aus. Es war also wirklich eine ganz edle Sache, Gambe spielen. Und das setzt sich im Lauf des Lebens der Gambe fort. In England als Familie hatte man eine sogenannte Chest of Vials. Man hatte eine Kiste voll von Gamben. Man spielte zum Abend Gambe. In Frankreich hatten die jeweiligen Könige Gambisten am Hof in der Hofkapelle angestellt. Das heißt, als die Revolution kam, war das ein Instrument, was extrem verknüpft war mit dem Adel, mit dem Bürgertum, mit dem Reichtum.
Und der Adel und der Reichtum, der wurde mit der Französischen Revolution abgeschafft. Kann ein Instrument durch politische Veränderungen tatsächlich so von der Bildfläche verschwinden, frage ich Jane Achtmann.
Ich glaube, sie war einfach schlichtweg gerade am Ende ihres Lebens immer mehr der Elite vorbehalten. Sie fand nur noch da statt und es war auch einfach nicht mehr modern. Das zeigt sich auch bei Friedrich Wilhelm II., der am Anfang seiner musikalischen Karriere Gambe spielte und Gambenunterricht nahm und dann auf das Cello wechselte. Sogar die Könige wechselten ihre Vorlieben auf die moderneren Instrumente, auf die Geigenfamilie.
Die Instrumente der Geigenfamilie verdrängen also die Instrumente der Gambenfamilie. Aus politischen Gründen, aber auch aus klanglichen. Für das Bürgertum entstehen immer größere Konzertsäle. Die Gambe, die für die Kammermusik, die Musik im Salon und im Zimmer ausgerichtet ist, Sie kann diese großen Säle klanglich nicht füllen. Die Geigen, die Bratschen und die Celli sind lauter. Sie sind direkter in der Ansprache und auch direkter in den Emotionen. Der atmosphärische Klang der Gamben ist nicht mehr gefragt, sondern das unmittelbare, direkte Feuer der Geigeninstrumente. Etwa 200 Jahre hat der Winterschlaf der Viola da Gamba gedauert. Mit der Wiederentdeckung der alten Musik im 20. Jahrhundert tritt auch die Viola da Gamba wieder zum Vorschein, wenn auch zunächst unter dem Deckmantel eines unterentwickelten Cellos. Denn es gibt nur wenige original erhaltene Instrumente. Viele alte Gamben sind zu Celli umgebaut worden. Die Bünde, die die Musiker auf alten Abbildungen sehen, die halten sie anfangs für hinderlich beim Lagenwechsel und die Haltung zwischen den Beinen für ungemütlich. Eine fortschrittliche Gambe hatte Anfang des 20. Jahrhunderts einen Stachel wie ein modernes Cello. Sogar der Cellist und alte Musikentdecker Nikolaus Harnoncourt hat einst für kurze Zeit eine solche moderne Gambe mit Cellostachel gespielt. Es gab nicht nur künstlerische und wissenschaftliche Interessen bei der Wiederentdeckung der Viola da Gamba, erzählt Jane Achtmann.
Was man leider auch zugeben muss, ist, dass die Gamba dann auch wiederbelebt wurde im Rahmen des Nationalsozialismus, auch in der Wanderbewegung. Die Gamba hatte natürlich sofort auch in dieser Zeit, wo man auf das deutsche Kulturgut sich besann, besann man sich auf die älteren Instrumente. Da fing man an, Fiedeln zu bauen, wobei das waren dann diese metallbeseiteten Fiedeln. Das heißt, die Wiederbelebung der Gambe ist nicht nur eine Frage von uns interessiert das Instrument, sondern wurde auch mit diesem ganzen rassistischen Kulturdenken auch wieder reanimiert.
Doch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nimmt die Wiederentdeckung der Viola da Gamba Fahrt auf. In Basel an der Schola Cantorum Basiliensis gilt der Gambist August Wenzinger als großer Wegbereiter der historisch informierten Aufführungspraxis. Später macht der Katalane Jordi Savall das Instrument beim breiten Publikum bekannt. Er spielt die Musik zum Film Die siebente Saite ein. Ein Film von Alain Corneau, der 1991 in die Kinos kommt. Gérard Depardieu spielt dort den berühmten Hofgambisten Marin Marais. Und Jordi Savall leiht ihm seinen Gambenklang.
Peu à peu, il condamna sa porte. Il vendit son cheval. Il s'enferma dans la musique.
Heute ist die Viola da Gamba an den meisten Musikhochschulen zu Hause und mittlerweile auch in der Amateurszene verbreitet. Doch vom virtuosen Hofinstrument zur Laienmusik ist die Gambe wirklich ein Hobby für jedermann.
Mehr als man denkt. Es ist so, das Instrument hat ein paar Vorteile. Die Sitzhaltung ist relativ natürlich. Dank der Bünde sind die Töne ziemlich einfach zu finden und zu greifen, ohne Intonationsschwierigkeiten. Es hat ein riesiges Repertoire, was bereits sehr früh mit Ensemblemusik anfängt. Also bereits nach 1-2 Jahren kann man in einer Gruppe spielen.
Und solch eine Gruppe unterrichtet Jane Achtmann an der Musikschule Könitz. Consort heißt solch ein Ensemble aus verschiedenen Gamben. Drei Erwachsene kommen heute in ihren Unterricht. Sie proben gerade ein vierstimmiges Stück von Henry VIII., dem König von England. Musik aus der Renaissance, aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Sie spielen dabei aus Originalnoten. Das heißt, die Noten sind handschriftlich notiert. Die Notenköpfe sind eckig und nicht rund, wie in der modernen Notenschrift. Und es gibt keine Taktstriche. Jede und jeder muss genau hinhören, wie der Puls ist und was die anderen spielen. Denn auch eine Partitur gibt es nicht. Jeder hat lediglich seine eigene Stimme vor sich. Ja. Was reizt diese Menschen daran, in ihrer Freizeit diese alte Musik zu spielen? Ich frage den ersten Gambisten, der bei der Probe in Könitz neben mir sitzt.
Also ich heiße Gilles Maître, ich bin Informatiker, ich bin also Amateurmusiker. Ich bin 60 das Jahr und wohne in Bern.
Und ich frage ihn, wie hat er als Informatiker die Viola da Gamba kennengelernt?
Eigentlich habe ich als Jugendlicher sehr viel klassische Gitarre gespielt. Dann hatte ich einen Traum, ich wollte Orchester spielen und leider mit der klassischen Gitarre geht das nicht so gut. Das heißt, ich habe Fagott gelernt und ich habe circa 20 Jahre lang Sinfonieorchester gespielt mit dem modernen Fagott. Und dann kam die große Krise und ich bin also auf Richtung Barockfagott gelandet und habe auch ein paar Jahre in Barockfagott gespielt. Und dann habe ich gesehen, eigentlich bin ich also falsch unterwegs, es braucht wieder ein Saiteninstrument. Und dann die logische Wahl war natürlich die Gambe.
Denn die Gitarre und die Viola da Gamba sind für die linke Hand des Spielers oder der Spielerin sehr ähnlich. Beide Instrumente haben Bünde und bei beiden sind die Saiten fast gleich gestimmt. So musste Gilles Maître nur noch die Bogenhand dazulernen und konnte schon sehr bald mit dem Konsortspiel beginnen.
Und das Soziale, also mit der Gambe, ist natürlich ganz wichtig. Alle Leute sind gleichberechtigt. Es gibt keinen Solist und die anderen begleiten, sondern im Konsort sind wir alle auf der gleichen Ebene. Und das ist natürlich ganz etwas Tolles.
Nicht nur in Könitz im Kanton Bern gibt es Gambenkonsorts. Weltweit organisieren sich Gambistinnen und Gambisten, Profis wie Amateure, in der Viola da Gamba Gesellschaft. Kurse für Viola da Gamba, für das Solorepertoire wie für das Konzertspiel gibt es etliche in Europa. Auch in Japan und in den USA. Weltweit wird die Viola da Gamba wieder gespielt, denn sie ist so vielseitig wie kaum ein anderes Instrument. Ihr Repertoire reicht von der Renaissance bis zur Frühklassik, von virtuoser Solomusik bis zu technisch einfacher, aber intellektuell anspruchsvoller Konzertmusik. Zum Beispiel die Lacrime, die 7 Tränen von John Dowland, sind solch ein berühmtes Beispiel für Konzertmusik, die sogar durch den Musiker Sting Eingang in die Popmusik gefunden hat. Dawn green lights shine you no more. Long nights are dark enough for those that in despair their last fortunes deplore. But shame disclose. Flow my tears, fließt meine Tränen, von John Dowland. Was macht diese Musik aus der Renaissance so zeitlos, frage ich Jane Achtmann.
Die Mischung, die Dowland schafft, dichterisch Emotionen zu verpacken, die wir alle kennen aus dem Alltag, Liebeskummer, Traurigkeit, und diese einerseits in Text zu verpacken und dann auch noch musikalisch zu übertragen. Jedermann wird davon berührt, und die Lacrime sind die 7 Tränen, so nennt er sie, die er verschieden ausformt, die alle mit dieser fallenden Quarte beginnen. Das ist ein musikalisches Thema, was extrem Wiedererkennungswert hat und so verschieden trotzdem vertont wird, dass einfach jeder von uns berührt wird. Einerseits als Spieler, andererseits als Hörer.
Es sind also nicht nur die natürliche Haltung und die durch die Bünde einfachere Spielweise, sondern es ist auch diese alte und gleichzeitig so zeitlose Musik für Gambenkonsort, die die Renaissance der Viola da Gamba im 20. Jahrhundert beflügelt hat. Jane Achtmann ist selbst Teil dieser Renaissance. Sie hat schon als Kind mittelalterliche Fiedel und verschieden große Gambeninstrumente gespielt. Studiert hat sie diese Instrumente dann an den Musikhochschulen in Bremen, Chicago und in Basel. Heute unterrichtet sie nicht nur an der Musikschule Könitz Viola da Gamba, sondern sie forscht auch, An der Hochschule der Künste Bern ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Projekt über die historisch korrekte Herstellung von Darmsaiten. Aber Jane Achtmann ist vor allem Musikerin und sie entdeckt mit ihrem Ensemble Musica and Mirth immer wieder neues, altes Repertoire für die Viola da Gamba. Zum Beispiel die Vorläufer der heute so berühmten Konsortmusik von John Dowland. Musik für drei Renaissance-Gamben aus einem deutschen Druck mit anonymen Komponisten aus dem Jahr 1541. Das Lied »Do kam der Bruder Stoffel« für drei Renaissance-Gamben aus einem Druck aus Nürnberg von 1541, gespielt vom Ensemble Musica and Mirth mit Jane Achtmann. Jane Achtmann gehört sozusagen zu den Urenkeln der einstigen Gamben-Wiederentdecker. Auch ihr Spiel geht auf den ersten Gampenlehrer an der Schola Cantorum Basiliensis zurück, auf den Schweizer August Wenzinger, der hier ab dem Jahr 1933 unterrichtet hat. Er ist ursprünglich Cellist und das hört man in dieser frühen Aufnahme auch noch. Diese Cello-Ästhetik mit den geradlinigen Strichen hier in einem Dolce von Georg Telemann, gemeinsam im Gampenduo mit Hannelore Müller, ebenfalls eine alte Musikpionierin. Ein Dolce von Telemann mit Hannelore Müller und August Wenzinger im Gambenduo, zwei Pionieren der Renaissance der Viola da Gamba. Was August Wenzinger für die Schweiz war, das waren die Keuken-Brüder für Belgien. Wichtige Wegbereiter der historisch informierten Aufführungspraxis und damit auch Wegbereiter der Viola da Gamba. Zwei der drei Brüder, Wieland und Sigiswald Keuken, spielen hier ein Stück aus der englischen Gampentradition vom Komponisten Thomas Ford. The Bagpipes, die Dudelsäcke. Musik The Bagpipes, die Dudelsäcke. Wieland und Sigiswald Keuken ahmen hier auf zwei Gamben zwei Dudelsäcke nach, in Thomas Fords Stück The Bagpipes. Ein Zeitgenosse Fords in den Jahren um 1600 in England ist der Gambist Tobias Hume. Auch er schreibt viele Stücke, in denen die Gamben andere Instrumente, besondere Gefühle oder Szenen beschreibt. Zum Beispiel das Hören. Harke, harke, horch, horch von Tobias Hume, gespielt von einem Schüler August Wenzingers und Wieland Keukens von Jordi Savall. So beschreibt Tobias Hume um 1600 auf der Viola da Gamba das Hören mit dem Stück Harke Harke, Horch Horch. Gespielt hat es Jordi Savall, einer der heute bekanntesten Gambisten. Gehen wir in der Genealogie der Gambenwiederentdecker noch ein Stück weiter, so stoßen wir auf Jane Achtmanns Lehrer, auf Paolo Pandolfo. Er ist heute Professor für Viola da Gamba an der Schola Cantorum Basiliensis. Und er ist, wie die berühmten Gambenvirtuosen am Hof von Louis XIV, nicht nur Spieler, sondern auch Improvisator und Komponist. Er improvisiert frei auf seiner siebenseitigen Barockgambe und manche dieser Improvisationen reifen dann zu einer Komposition heran. Wie hier das Stück La Florentine von und mit Paolo Pandolfo. Thank you. La Florentine von und mit dem Gambisten Paolo Pandolfo. Ein Stück zeitgenössische Musik aus dem Ende des 20. Jahrhunderts. Gespielt auf einer original erhaltenen Barockgambe. Das war die Passage auf SRF 2 Kultur. Eine Sendung über die Viola da Gamba von Jenny Berg. Redaktion Peter Böhli. Technik Chris Weber und Simon Meyer.
Thank you. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.